Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich hoffe, es geht allen gut. Ihr seid taufrisch und habt Lust, was auf die Ohren zu bekommen.
Ja, es gibt was auf die Ohren. Erstmal, bevor wir unser Thema hier heute ankündigen, muss ich, glaube ich, mal ein bisschen Luft ablassen. vielleicht lacht der eine oder andere Zuschauer auch, aber es ist halt immer irgendwie unser Thema, das ich durchziehe. Ich hoffe oder ich denke, ihr habt auch unsere beiden Folgen zu Karl Lauterbach gehört. Und heute war ein Artikel in der Bildzeitung, so einen kleinen Nachklapp. Jens und ich haben uns ja auch mal über die Europameisterschaft ausgetauscht, als wir über Pickle Juice und die Engländer berichtet haben. Und heute nochmal so ein kleiner Nachklapp in der Bildzeitung. Ja, auch wir lesen Bildzeitung. Und da stand drin, dass unsere Bundesregierung oder Mitglieder der Bundesregierung insgesamt 510.000 oder über 510.000 Euro ausgegeben haben für die Flugbereitschaft der Bundeswehr, um zwischen den Spielstätten und Berlin immer hin und her zu fliegen. Und das hat auch der, die, es gab eine Anfrage von der Partei Die Linke im Bundestag und an die Ministerien oder an die zuständigen Behörden, was da wohl Geld ausgegeben wurde. Und das empört den einen oder anderen oder mich auf jeden Fall ganz stark, weil so wird mit unseren Steuergeldern umgegangen, was wir dafür Podcasts hätten aufnehmen können. Wahnsinn. Also da können wir noch die nächsten 10 Jahre unsere Podcasts mit finanzieren, wahrscheinlich.
Ja, und das dumme Volk hat sich wieder in irgendwelchen Staus, durch irgendwelche Staus gequält, ne, hat teuer die Tickets bezahlt und da sollten vielleicht der ein oder andere Politiker auch mal drüber nachdenken, ja, immer Winke, Winke machen, wenn es mal ums Halbfinale geht oder die Deutschen im Viertelfinale sind. Und ansonsten in irgendwelchen Bundesliga-Stadien siehst du die halt nie, ne? Das, da kann man so als Bundesliga-Fan, ne, du hast ja auch eine Dauerkarte, schon irgendwie auch eine Halskrawatte kriegen, ja?
Definitiv. Und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wer von den Ministern dort alles war, die sich sonst, ich sag mal so, oder behaupte einfach mal, die sich sonst nicht so für Sport oder Gesundheit interessieren und die dann auch zu Halbfinals fliegen, wo Deutschland auch gar nicht mehr spielt. Also da hätte man auch sagen können, okay, komm, da kann man das auch an vielleicht ausländische Politiker, Staatspräsidenten oder irgendwelche Leute vergeben aus deren Ländern, die da halt dann im Halbfinale stehen halt, ne?
Ja, aber was soll's? Es wird so viel Geld verbrannt, ja, was wir so mühselig erwirtschaften müssen. Kümmern uns jeden Tag um die sogenannte Wertschöpfungskette und auf der anderen Seite wird es dann eben, ne, wenn man eben nicht mit dem eigenen Geld arbeitet, dann muss man auch nicht mehr so genau hingucken. Hat man zumindest manchmal das Gefühl.
Ja.
Da ja die Opposition auch so schwach ist, kann man ja auch nichts mehr befürchten, so richtig, ne?
Ja.
Und die Presse ist sowieso schwach, außer so ein paar Bild-Zeitungsmeldungen. Aber dem wird ja nicht so wirklich nachgegangen, ne? Und gut, das kennen wir ja spätestens seit Corona.
Das kennen wir seit Corona und so wird mit vielen Themen umgegangen. Und auch mit dem Thema Ernährung wird damit so umgegangen und wie unsere Gesellschaft sich ernährt. Und das ist heute unser Thema. Jetzt haben wir ein bisschen gemeckert und gemotzt, soll es aber auch gut sein. Ernährung ist unser Thema heute. Was haben wir uns vorgenommen? Wie wird mit unserer Ernährung umgegangen und wie können wir unsere Weltbevölkerung eigentlich noch gut ernähren, wenn die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 auf 10 Milliarden Menschen anwächst? Und da haben sich mal ein paar schlaue Köpfe Gedanken drüber gemacht. Und daraus ist eine sogenannte Planetary Health Diet entstanden. Und was das ist, Und was diese Wissenschaftler, also es ist ein wissenschaftlich fundierter Speiseplan, und was diese Wissenschaftler so herausgefunden haben und welche Empfehlungen sie geben und wie wir mit der Ernährung auch einfach unser Leben hier auf dem Planeten auch ein Stück weit verbessern können, das schauen wir uns heute mal an, Jens.
Genau, wenn wir so einen Blick in die Glaskugel werfen, na, die Bevölkerung steigen in einigen Teilen dieses Planeten. Und da muss man sich eben entsprechend auch mal Gedanken darüber machen, wie wollen wir denn in 20 Jahren, 30 oder 50 Jahren, wie wollen wir dann vielleicht 10, 10,5 oder 11 Milliarden Menschen dann noch entsprechend gesund versorgen? Und deshalb haben sich mal ein Haufen Wissenschaftler zusammengetan. Insgesamt waren es 37 aus verschiedenen Disziplinen und aus 16 Ländern, und die haben eine Kommission gegründet, und die heißt Eat Lancet Kommission. Und diese Eat Lancet Kommission wird von der Fachzeitschrift Lancet, einer der wichtigsten Medizinfachzeitschriften, und auch von einer großen Stiftung vom Wellcome Trust unterstützt und versucht, beziehungsweise hat ja, eine ganze Menge Daten zusammengefegt und sich mal überlegt, okay, wie kann denn die Gesundheit, die Ernährung in der Zukunft aussehen, die A gesund ist, die B alle ernährt und die C auch noch gesund für die Umwelt ist. Und dass das Umweltthema auch in die Ernährung Einzug hält, macht ja auch wirklich Sinn, ja, dass man sich darüber Gedanken macht, Nachhaltigkeit und so weiter. Und diese Kommission hatte dann das Ziel, eine wissenschaftliche Grundlage letztendlich zu definieren für einen Wandel des globalen Ernährungssystems. Und dabei ist einiges rausgekommen, das werden wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat schon reagiert und hat entsprechend ihre Ernährungsempfehlungen auch schon angepasst. Ja, wir erinnern uns an die Ein-Ei-pro-Woche-Regel. Ja, also da gibt es immer noch gewisse Kontroversen, die wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen werden. Im Grunde geht es darum, dass Obst, Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse, ungesättigte Fettsäuren gefördert werden sollen und stärkereiche Gemüsesorten wie Kartoffeln, Maniok, Milchprodukte, rotes Fleisch, Zucker, gesättigte Fettsäuren sollen in Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Ja. Das kann ich als Ernährungsexperte natürlich unterschreiben. Ist die Frage, ob die Industrie das mit unterschreibt. Ja, denn es gibt eine große Zuckerlobby. Da bin ich nicht so sicher, ob die da mitzieht. Und wir haben ja auf EU-Ebene jetzt auch das Thema Transfette etwas deckeln können, in dem Sinne, dass nur noch 2 Gramm Transfett pro 100 Gramm in der Industrie verarbeitet werden dürfen. Aber wenn man natürlich den ganzen Tag sich von Industriekost ernährt und nur Nahrung benutzt, die man aufreißen kann, dann steckt dahinter meistens irgendeine Hocherhitzung und damit natürlich ein Transfettanteil, der, wenn man eins und eins und eins zusammenzählt, dann doch wieder auf eine hohe Menge Transfette kommt. Ja, also wenn man morgens mit Müsli-Riegeln anfängt und abends mit einer Tüte Chips aufhört, dann kommt am Ende des Tages dann doch wieder sehr viel Transfett zusammen. Und das sei an der Stelle mal gesagt, das Transfett muss ja irgendwo hin. Das ist ein Fett, was in der Natur nicht vorkommt, ja, was nur durch Hydrierungsprozesse entsteht, oberhalb von 120, 30 Grad. Und diese Fettsäuren sind dann so verändert und bauen sich dann in unsere Zellmembranen ein. Und umso mehr dieser Transfette dort eingebaut werden, denn wir haben ja, Axel, einen Turnover. Den haben wir auch schon damals in der Sportwissenschaft besprochen, in der Physiologie. Jede Körperzelle muss sich ja erneuern. Muskelzellen, Schleimhautzellen, Herzzellen, alle Zellen erneuern sich so in einem gewissen Turnus. Und innerhalb dieses Turnus muss dann auch die Zellmembran entsprechend wieder neu aufgebaut werden. Und die besteht aus einer Doppellipidschicht. Da werden also Fettsäuren eingebaut. Und wenn jetzt sehr viele Transfette im Körper kursieren, werden eben auch mehr Transfette in die Zellmembran eingebaut. Bedeutet, diese Zellmembranen werden immer dysfunktionaler, die Zell-Zell-Kommunikation leidet darunter, die Signaltransduktion, also von außen praktisch in die Zelle rein, leidet darunter. Wenn wir zum Beispiel an den Insulinrezeptor denken, der außerhalb der Zelle hängt und auf das Signal von Hormonen wartet, in diesem Fall Insulin, dann funktioniert einfach diese Information von außen nach innen nicht mehr so gut. Und das kann dann dazu führen, dass eben zum Beispiel Energiemangel oder Mikronährstoffmangel in den Zellen entstehen, wodurch dann die Zelle wieder nach Nahrung schreit und wir dann noch häufiger zum Supermarkt oder zum Kiosk oder zum Bäcker an der Ecke unserer Wahl laufen müssen, um uns ja immer häufiger auch zu ernähren. Und auch das haben wir letzte Woche mal in einem unserer Ernährungskurse thematisiert, dass wenn man sich die großen Kulturen anschaut, ja, so die griechische Kultur oder die mediterrane Kultur insgesamt, die mediterranen Länder sich anschaut oder asiatische, afrikanische, dann gibt es dort eigentlich immer die Drei-Mahlzeiten-Regel, die sich so durchgesetzt hat, morgens, mittags, abends. Und wenn wir natürlich viele Zwischenmahlzeiten essen, haben wir natürlich auch mehr Insulinausstoß. Das heißt, wir produzieren mehr Insulin, wir laugen unsere Bauchspeicheldrüse schneller aus und kommen dadurch natürlich auch schneller in die Gefahr, dass wir einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Einer der ganz großen Probleme, nicht nur der Zukunft, das wird sich immer weiter anwachsen, aber es ist eigentlich heute schon ein großes Problem, weil wir so knapp 400 Millionen Diabetiker, Typ-2-Diabetiker, hat man früher als Alterszuckererkrankung bezeichnet, heute schon auf diesem Planeten haben. Und das wächst exponentiell.
Ja, das sind unglaubliche Zahlen und aus diesem Grund haben diese Wissenschaftler sich ja auch zusammengetan. Ich komme jetzt so wieder mal zurück zu unserer Planetary Health Diet und haben halt gesagt, dass Ernährung, ich hatte es eben schon erwähnt, Ernährung quasi der stärkste Hebel ist, um, wie du auch gesagt hast, eine nachhaltige Entwicklung unserer Umwelt zu gewährleisten halt und andererseits aber auch Fehl, Mangel und Überernährung zu vermeiden, genau was du gerade beschrieben hast, ne? Und wir wollen jetzt mal reingucken, wie die Empfehlungen dieser Kommission sind. Wir werden alle Sachen zu der Planetary Health Diet verlinken. Es gibt da auch einen Bericht von dieser Eat Lancet Kommission. Der ist auch verfügbar, den verlinken wir auch. Und die haben das halt einfach, die Wissenschaftler einfach wissenschaftlich untersucht und nicht einfach nur so ins Blaue hinein, ja, wie Jens es gerade sagte, ihr müsst halt jetzt einfach weniger Fleisch essen, sondern da steht halt, steckt auch schon was hinter, warum pflanzliche Lebensmittel, warum da überwiegend halt die Kalorien dadurch gedeckt werden sollen und nur noch in kleineren Mengen Fisch, Fleisch und Milchprodukte konsumiert werden sollten halt.
Ja, Axel, und da müssen wir natürlich noch die Kritik üben, dass wir hier über einen Kamm scheren, ja, und die Welt sieht eben nicht überall gleich aus. USA kann man nicht mit Afrika vergleichen und Afrika kann man wieder nicht mit Asien vergleichen. Wir haben wie immer noch viele Menschen auf diesem Planeten, die hungern. Die Zahl liegt bei 820 Millionen Menschen, die jeden Tag nicht genügend zu essen bekommen, nicht genügend Kalorien bekommen, nicht genügend Energie bekommen. Und die sind froh, wenn sie irgendwas aus Maniok hergestellt, was hochglykämisch ist, ja, was für uns pures Gift ist auf der einen Seite, weil wir überkalorisch uns ernähren oder hochkalorisch und uns zu wenig bewegen. Und auf der anderen Seite werden diese Kalorien dringend gebraucht. Na, 2 Milliarden Menschen sind inzwischen übergewichtig und adipös, Ausrufezeichen.
Unglaublich, ne? Also das ist mehr, sind mehr als 20%. Im Jahr 2050 haben wir eben schon mal gesagt, sollen ungefähr 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Und wenn man dann 2 Milliarden jetzt schon hat, dann sind das mehr als 20%, die halt übergewichtig, adipös oder Diabetes Typ 2 schon haben. Und ein Punkt noch zu Planetary Health Diet. Deshalb, also man hat versucht, das so über, wie Jens gerade sagte, über einen Kamm zu scheren. Aber auch gleichzeitig will man berücksichtigen, dass es kein strikter Ernährungsplan ist, sondern eher ein flexibler Ernährungsplan, wie du es gerade sagtest, Jens, ne? Das Spitzensportler kann man halt nicht mit quasi in Anführungszeichen Autonormalverbrauchern über einen Kamm scheren. Und von daher ist da schon eine gewisse Flexibilität. Und man berücksichtigt auch ethnische Besonderheiten. In Afrika zum Beispiel sind halt ganz, ganz viele, die von der Viehzucht auch leben und auch in Herden als Hirten ihre Weiden bestellen. Und von denen kann man halt nicht von heute auf morgen erwarten, dass sie jetzt ohne Fleisch leben, sondern das ist halt auch deren Lebensgrundlage, ne?
Naja, ich würde mal befürchten, dass die Amerikaner da auch nicht mitziehen, weil die Amerikaner so viel Fleisch essen. Die müssen ihren Fleischkonsum um 700% reduzieren. Das ist natürlich dramatisch. Und das ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Aber das hat ja nichts mit der Vorgabe zu tun, ne? Das ist einfach wissenschaftlich e evaluiert. Und die Frage ist dann, wie es von uns umgesetzt wird. Aber die Eat-Lancet-Kommission sagt, dass wenn das umgesetzt werden würde, die Planetenkost, dann hätten wir ungefähr 11 Millionen weniger Todesfälle.
Ja, und als Ergänzung, ne, was du gerade gesagt hast, die Amerikaner würden da nicht mitziehen. Also man kennt das ja aus Amerika oder vielleicht auch aus Argentinien, so riesengroße Rinderherden, die gehalten werden, nur um halt, ich sag mal so, in Anführungszeichen billige Burger bei diversen Fastfood-Ketten zu produzieren. Und da will ich einfach nur mal ein, zwei Zahlen so in den Raum werfen, weil natürlich die Planetary Health Diet auch, wie du es gerade gesagt hast, davon ausgeht, nicht nur die persönliche Gesundheit, sondern auch die Gesundheit des Planeten zu erhalten. Und ein Kilo Rindfleisch, um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, das wir kaufen, braucht man im Durchschnitt, im globalen Durchschnitt, mal mehr, mal weniger, ungefähr 15.400 Liter Wasser. Also das muss man sich mal so vor Augen führen. Ich habe noch ein paar mehr Zahlen mitgebracht. Ein Kilo Schweinefleisch, dafür braucht man circa 6.000 Liter Wasser. Ein Kilo Geflügelfleisch, 4.300 Liter Wasser.
Und 1 Kilo Avocado.
Die Avocado habe ich jetzt nicht, die ergänzt du jetzt.
Nee, ich weiß es nicht genau, aber sie verschlingt auch Tonnen von Wasser. Das ist ja auch einer der Aspekte dieser Planetenkost, dass weniger Wasserverbrauch stattfindet und auch die Schadstoffbelastung sich reduziert. Und das macht ja auch eigentlich alles sehr, sehr viel Sinn. Die Frage ist nur, ob wir das jemals umgesetzt bekommen. Ne?
Aber nur mal letzte Sache, weil du sagst auch mit dem Wasser, ne, gar keine Frage. Aber 52 Kilo Fleisch, also gemischt, ne, gemischt Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügelfleisch, isst jeder Deutsche pro Jahr. Und wenn man dann überlegt, wie viel Wasser verbraucht und wenn wir das nur um 10% reduzieren würden, dann könnten wir wahrscheinlich sehr viel Gutes auch für unseren Planeten tun und für uns selber natürlich auch.
Ja, absolut. Wenn man jetzt mal so in die Details schaut, ne, also wie wird das ausgestaltet, wie soll das Verhältnis aussehen, dann sagt diese Eat-Lancet-Kommission, dass ungefähr am Tag 500 Gramm Obst und Gemüse gegessen werden sollte. Da wird allerdings nicht differenziert. Ich würde das differenzieren. Ich würde sagen 400 Gramm mindestens Gemüse und den Rest kleiner Anteil an Obst. Dann sollen wir 232 Gramm Getreide essen. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Wir sollen 1,5 Eier pro Woche essen. Wir dürfen 350 Gramm Kartoffeln essen, 525 Gramm Hülsenfrüchte und 250 Gramm Milchprodukte. Wenn man das jetzt mal mit den DGE-Regeln, die ja angepasst wurden, vergleicht, dann ist der Obst-Gemüsekonsum fast identisch. Die DGE sagt 550. Der Getreidekonsum ist bei der DGE höher, bei 300 Gramm, also hier ungefähr 70 Gramm mehr.
Ja, und kurz als Ergänzung da, weil das hast du gerade eben schon gesagt mit dem Insulinspiegel, dass man das aus den Naturvölkern kennt, drei Mahlzeiten pro Tag. Und die DGE empfiehlt halt 5 Portionen Kohlenhydrate, also die 300 Gramm, also 60 Gramm pro Portion, also 5 mal 60 Gramm stärkereiche Lebensmittel, die treiben natürlich den Insulinspiegel dann 5 Mal am Tag entsprechend in die Höhe.
Ja, da will ich gleich noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben ja auch noch die Kartoffeln als zuckerreiches Gemüse und die Hülsenfrüchte enthalten auch noch ein bisschen Kohlenhydrate, wobei die mehr unverdaulich enthalten. Aber da ist ein großer Gap. Also die Planetenkost sagt 525 Gramm Hülsenfrüchte. Die DGE ist im Moment bei 125 Gramm, das heißt viermal mehr werden hier empfohlen. Dafür empfiehlt die DGE zweimal mehr Milchprodukte. Die DGE ist bei 500 Gramm Milchprodukte und Planetary Health bei 250 Gramm. Und da hatten wir ja auch vor einer Weile, ich glaube, über die Bild-Zeitung auch lanciert, auch eine Schlagzeile. Ich glaube, da hat irgendein Präventivmediziner mal Alarm geschlagen. Und das ja auch nicht zu Unrecht, denn wenn man sich mal Getreide genau anschaut, 60 bis 70% von Getreide sind reine Carbs, das heißt Glucose, Fructose, in der Hauptsache Glucose und nur ein geringer Ballaststoffanteil. Also wenn wir jetzt mal von 5% Ballaststoffanteil ausgehen und rechnen das jetzt mal runter bei den 300 Gramm, 60% wären also 180 Gramm. In etwa. Und wenn wir das jetzt umrechnen in Teelöffel, kommen wir auf über 40 Teelöffel Zucker. Ja, also Zucker im Sinne von Zucker ist, da müssen wir ein bisschen genauer sagen. Ne? Das ist Saccharose, besteht zu 50% aus Glucose und 50% aus Fructose. Und wir würden hier also von den 45 Teelöffeln einen Haufen Glucose und Fructose aufnehmen. Was für den Leistungssportler vielleicht noch gerechtfertigt wäre, ja, Tour de France, wir haben gerade die Tour de France erlebt. Na, wenn die nicht Flüssigzucker trinken würden während der Belastung, dann würden die gar nicht in Paris ankommen. Das heißt, da ist eine Notwendigkeit. Aber die Notwendigkeit ist vor allen Dingen dann, wenn man in Arbeit ist, wenn die Muskulatur auch tatsächlich aktiv ist und wenn sie ohne Insulin aus den Blutgefäßen sich die Zuckermoleküle zieht, um die Energieversorgung da in den Muskelzellen voranzutreiben. Das ist ja der große Unterschied, ja. Wenn wir sitzen, wird Insulin ausgeschüttet. Wenn wir uns bewegen, wird kein Insulin ausgeschüttet. Sonst würden ja die Leistungssportler alle im Nu Diabetes entwickeln. So, deshalb, die können sich das leisten. Die können sich das tonnenweise leisten. Obwohl die auf Dauer dann auch Darmstörungen bekommen häufig. Also Zucker in flüssiger Form ist jetzt auf Dauer auch nicht gesund. Aber ganz fatal ist natürlich, und wir sind jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn man sich das anguckt, für das Werbung gemacht wird und auch von vielen Sportlern Werbung gemacht wird, und das wird dann von den Otto-Normalverbrauchern konsumiert, das ist dann, ja, sagen wir mal, die falsche Tanksäule.
Auf jeden Fall, definitiv. Und wenn man auch wieder sieht, welche großen Sponsoren da bei den Olympischen Spielen auch an Softgetränken auftreten, die halt nur aus Zucker bestehen oder den größten Teil aus Zucker. Und wie du sagtest, ne, wenn man sich viel bewegt, wir reden immer vom Otto-Normalverbraucher, auch zum Beispiel Menschen, die ganz schwer auf dem Bau arbeiten, die haben natürlich auch einen höheren Kalorienbedarf. Und wenn die halt dann mal ein bisschen mehr Zucker zu sich nehmen, das aber tagsüber beim schweren Schleppen von Zementsäcken oder Beton wieder abbauen, dann ist das gar kein Problem. Aber es geht ja um die Menschen, die halt bequem sind und sogenannte Couch-Potatoes, die sich halt, wie du eben schon angeführt hast, Acrylamid aus den Chipstüten auf dem Sofa als Nahrung reinziehen, muss man wirklich sagen, reinziehen zum Teil, dann entstehen natürlich solche.
Ja, du hast heute selbst auch viele Handwerker, die körperlich arbeiten, sind heute nicht größtenteils übergewichtig, aber du hast ähnliche Zahlen wie in der Allgemeinbevölkerung. Woran liegt das? Ich komme ja aus einem Handwerkerhaushalt und habe auch viel als Kind, Jugendlicher mit auf Baustellen mitgearbeitet und habe da meine Ferien verbracht. Deswegen kann ich das so ein bisschen vergleichen, was ich heute sehe, wenn heute Handwerker zu uns kommen oder wenn man sie so beobachtet. Guck mal dort in die Autos, in die Fahrerkabinen. Da liegen immer irgendwelche Mezzo-Mix und Cola-Getränke und tonnenweise, ja. Und das haben die Menschen da draußen offensichtlich noch nicht verstanden, dass das keine Flüssigkeit ist, sondern eine Nahrung. Ja, es ist nur eine flüssige Nahrung. So, und damit hole ich mir natürlich tonnenweise leicht verdauliche Zuckermoleküle ins Haus, die der Handwerker vielleicht noch ein bisschen besser verdauen kann als der Otto-Normalverbraucher, aber auch irgendwann ist dort auch die Schwelle überschritten, ne?
Ja, Also da ist ja auch unser Spruch immer, die Dosis macht das Gift. Und ja, wenn du gerade sagst, ne, das ist Flüssignahrung, das ist keine Flüssigkeit in dem Sinne, die der Körper braucht. Deshalb, also bei Flüssigkeit auch bei diesem Wetter zum Durstlöschen, jetzt wo der Sommer uns ein bisschen mehr Sonnenschein beschert und auch mal ganz warm ist, also bitte da draußen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Wasser trinken und nicht irgendwelche Softdrinks wie Cola, Mezzomix oder was auch immer.
Flüssignahrung.
Flüssignahrung.
Genau, ich habe noch eine Studie gefunden. Wir bauen ja auch immer ganz gerne Studien ein. Von der Hochschule Fulda. Und die hat das mal versucht zu berechnen. Ich habe das jetzt nicht im Detail geprüft, aber die Quintessenz dieser Studie war, wenn Menschen den Konsum von Fleisch, Milchprodukten und Eiern an die Planetenkost, also an die Planetary Health Diet anpassen würden, dann würden auch die aktuellen Ackerflächen ausreichen, um 6,3 Millionen Hessen zu versorgen. Das heißt, wir wären auf der Ebene der Selbstversorgung. Und dann würden nur noch 50% der Milchkühe und ein Fünftel der Mastschweine nötig sein. Fand ich jetzt eine interessante Berechnung. Habe ich nicht gegengeprüft, aber zeigt, dass da auf jeden Fall was möglich ist. Und wenn man das jetzt wieder auf die Gesundheitsebene spiegelt, dann haben wir natürlich schon das Problem, dass wir auf der einen Seite zwar viel Kohlenhydrate immer noch essen, und dass wir immer noch zum Teil auch diesen Mythos der Fettsäuren, ne, Fett macht Fett, haben leider immer noch so viele Menschen im Kopf. Also ich bemühe mich ja in jedem Seminar, das so differenziert wie möglich darzustellen, damit es auch wirklich jeder versteht und weiß, wie er damit umgehen muss mit den entsprechenden Fettsäuren. Und du musst es ja durch irgendwas ausgleichen. Also wenn du kaum Fett isst, musst du es mit Kohlenhydraten und mit Proteinen ausgleichen. Und du hast bei proteinreichen Produkten natürlich auch immer anabole Substanzen. Und diese anabolen Substanzen, die sind gut für den Bodybuilder, aber die sind natürlich nicht so gut für jemanden, der Büroathlet ist, ja, den ganzen Tag sitzt und hier sich dann die hochanabolen Eiweiße reinpfeift, ne? Am besten dann noch eine halbe Stunde im Fitnessstudio abends trainieren und danach dann einen BCAA-Shake, ne? Und da sind wir wieder bei der Dosis. Und
Ja.
ich beobachte das in Fitnessstudios immer, wenn ich im Winter dort trainiere, dass wir völlig, und das habe ich letzte Woche an einem Seminar gesagt, wir haben völlig das Mittelmaß verloren. Ja, weißt du, die Leute trainieren einen Satz Kniebeugen und dann fangen die an, eine halbe Flasche leer zu trinken.
Das ist, was wir ja immer schon wieder sagen, ne? Wir beide kommen noch quasi von der Straße, sind 3, 4 Stunden irgendwo weg gewesen, ohne einen Rucksack voll irgendwelcher Trinkflaschen, die man heute braucht. Unglaublich. Aber nochmal ganz kurz auf das Eiweiß zurückzukommen, auf die Proteine, habe ich gestern noch in der Werbung gesehen, wo für einen Joghurt, einen 75-Gramm-Joghurt, Werbung gemacht wird, der 15 Gramm Proteine enthält, sogenannte High-Proteine. Und ich habe mir den mal angeguckt im Supermarkt, waren aber auch 24 Gramm Zucker drin. Also von daher.
Ja, das sind Insulinbomben, das muss man wirklich sagen, weil es ist ja nicht nur der Zucker, der die Insulin nach oben treibt, sondern auch die anabole Eiweiße mischen da auch noch ordentlich mit. Und da kriegst du dann einen Potenzierungseffekt. Und dass dir dann in der Kantine, also wenn du sowas in der Kantine isst, mit einer Mittagspause, dass dir eine halbe Stunde später dann die Kinnlade auf die Tischkante fällt, ja, weil du einfach die Klößen nicht mehr aufhalten kannst. Das ist eigentlich völlig normal.
Aber ganz schön, du hast es gerade erwähnt, das würde ich gerne noch mal so im Planetary Health für unseren Planeten. Du sagtest gerade die Ernährung in Hessen, dass man halt nur noch weniger Rinder oder Mastrinder und Mastschweine braucht. Ich habe auch noch mal ein, zwei Zahlen rausgesucht. Wir hatten eben auch von diesen großen Rinderfarmen gesprochen, die wir einfach brauchen, um diese Fastfood-Ketten zu bedienen. Und dort werden Rinder ja meistens, oder auch hier werden Rinder ja meistens nicht so gehalten, wie sie halt früher traditionell auf einer Wiese gehalten würden. Also es sind ja Wiederkäuer und normalerweise essen die halt nur Gras, aber heutzutage wird denen natürlich auch ganz, ganz viel Getreide verfüttert, um die halt schnell auch groß zu ziehen und sowas. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Also man muss 10 Kilokalorien Getreide verfüttern, um ein eine Kilokalorie Rindfleisch zu erhalten. Das finde ich schon völlig irre, ne? Also, dass wir das, was wir eigentlich, wo du gerade sagtest, Mangelernährung, da wären Leute wahrscheinlich total froh, wenn sie mal eine Handvoll Getreide bekämen. Und wir verfüttern das an Tiere, um wieder günstige Patties für Burger zu produzieren. Halt, das ist schon
Da muss man
unglaublich.
ja sagen, dass sich auch da die Bevölkerung immer mehr spaltet. Wir haben in vielen Bereichen ja eine Spaltung. Die Mitte bricht so weg, die gesunde Mitte bricht teilweise weg. Und auch da haben wir immer mehr Selbstversorger, ne? So, du bist ja auch einer, der dann noch abends auf die Felder fährt und sich selber noch Gemüse anbaut oder wieder Gemüse anbaut, muss man ja sagen. Unsere Großeltern haben das ja noch gemacht. Und das jetzt auch in den Großstädten wieder kultiviert wird, dass man wieder seine eigenen Kräuter anbaut, auch selbst, auch wenn man nur eine kleine Terrasse hat in der Stadt. Also das ist wieder im Kommen, keine Frage. Das ist so die Gegenbewegung dieses ganzen Massenfraßes, ja. Muss man ja wirklich so sagen, Stalltierfleisch, aber das gilt natürlich auch für Feldfrüchte, die in Massen hergestellt werden und ja, unfassbare Mengen von Soja, die hergestellt werden, wofür dann der halbe Regenwald abgeholzt werden muss, weil Wirtschaftsinteressen dahinter stehen. Und das ist natürlich ganz klar gesagt eine Plünderung des Planeten, keine Frage. Und wir beide, wir können sagen, wir können sie ja eigentlich zurücklehnen und sagen, naja, okay, Lebenserwartung, wenn man dann noch ein bisschen drauf rechnet vielleicht, ja, wir wollen ja 100, 120 werden, ist ja unser gemeinsames Ziel. Dann werden wir das vielleicht noch erleben, dass es noch ein paar Wälder gibt, aber was ist mit den Folgegenerationen? So, das ist schon richtig, dass man sich da jetzt Gedanken drüber macht, ja. Und wie ist der Beitrag der Ernährung? Wie ist der Beitrag auch von anderen Wirtschaftszweigen dazu? Also insgesamt ist das schon positiv, aber die Ausgestaltung, das ist natürlich dann wieder eine Frage. Du hast das mit der Wärmepumpe erlebt. Da kann man sicherlich ein bisschen technologieoffener sein, ja. Und mal schauen, was sich so an Ingenieurskunst dann vielleicht in Zukunft auch noch durchsetzt. Und das ist ja der Vorteil, wenn man so ein bisschen Stress hat und wenn man ein bisschen Zeitdruck hat, dann kommen ja auch die Innovationen. Ja. Und ich bin davon sehr überzeugt, dass wir ganz coole Innovationen bekommen werden, die irgendwann auch mal funktionieren. Vieles ist für die Tonne, klar. Aber das weiß jeder Selbstständige, ne, der am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Ideen für einen Online-Kurs hat oder was auch immer er so selbstständig macht. Und ganz vieles macht man für die Tonne. Und irgendwann ist da mal ein Ding dabei, was wieder funktioniert, was deine Mitarbeiter bezahlt, was deine Miete bezahlt und so weiter. Und ja, das ist dann eben dieser Gründergeist, der uns ja auch teilweise so ein bisschen verloren gegangen ist, der jetzt vielleicht wieder stimuliert wird dadurch, dass wir ja, so ein bisschen satt sind, aber jetzt auch so ein bisschen Stress wieder kriegen, weil, ne, die Welt dreht sich nun mal eben weiter und wir suchen nach Innovationen. Irgendwann ist das Öl zu Ende und dann brauchen wir halt irgendwie neue Antriebe, keine Frage.
Und das merken wir ja an allen Ecken und Kanten, dass wir halt auch an unserem Planeten an Belastungsgrenzen kommen, ne? Du sagtest es gerade, für Soja werden halt im Amazonasgebiet jeden Tag etliche Fußballfelder abgeholzt. Und eigentlich brauchen wir diesen CO2-Austausch, den uns halt die Pflanzen, wir hatten es schon mal erwähnt, den uns halt die Pflanzen halt aus der Luft rausziehen halt, ne? Und irgendwann kommen wir halt an diese ökologischen Grenzen, wo wir halt neue Innovationen brauchen oder uns auch mal wieder auf alte Sachen zurückbesinnen können, ne? Wie du eben gesagt hast, dass unsere Großeltern zu Hause halt angebaut haben, nicht alles, aber ein Stück weit sich selbst ernährt haben halt, ne? Oder selbst versorgt haben, nicht ernährt, selbst
Und das
versorgt
sind
haben.
bestimmte Milieus, die jetzt auch da wieder zurückgehen, ne, die wieder so eher so eine ökologische Umweltader haben. Und das ist auch sinnvoll. Nur wir müssten natürlich wieder eine stärkere Mitte kriegen, ja. Und die bricht uns leider immer weiter weg, weil immer mehr Menschen eben nur noch sich von Supermärkten ernähren und nur noch von den ganzen Filialbäckern und nur noch irgendwelche Tetrapacks aufreißen. Und das auch vielleicht mal so als Message, Botschaft für die Zuhörer, ja, dass viele, die uns jetzt zuhören, die werden das wahrscheinlich schon anders machen, zum Teil. Aber diese Gruppe muss ja größer werden. Ja, wir müssen unsere Freunde, Bekannte und so weiter, die müssen wir dazu einladen, sich das anzuhören, zuzuhören und da entsprechend auch mitzumachen. Wir brauchen nicht nur eine Energiewende, wir brauchen eine Ernährungswende, aber wir brauchen auch eine Gesundheitswende. Und da sind wir wieder an dem Punkt, ne? Wir bekommen jetzt ein Präventionsinstitut und wir werden das intensiv beobachten, wie das ausgestaltet wird. Wenn am Ende dann wieder mehr Statine verschrieben werden, dann ist das nicht das, was wir denken, was Gesundheit fördert, ja.
Ja, definitiv. Also das werden wir auf jeden Fall verfolgen und gucken, wie sich das ausgestaltet. Und ja, du sagst es, wir müssen einfach mehr werden. Und es geht ja nicht darum, den Leuten auch mal ein Stück Schokolade zu verwehren oder dass man halt mal ein Glas Wein trinkt. Das ist ja überhaupt nicht unser Ansatz, sondern wir haben das alles ins Gegenteil verkehrt. Wir essen mal ein bisschen Obst, wir essen mal ein bisschen Gemüse. Und genau das ist halt gerade dieses Missverhältnis, in dem wir uns befinden, halt weltweit. Deshalb, du hast es ja gerade erwähnt, ne? Sonst hätten wir ja nicht irgendwie 2 Milliarden Menschen, die halt übergewichtig sind. Und das sind Sachen, also das sind ja jetzt nicht Sachen, die wir uns gerade beide ausdenken, der Jens und ich, sondern das sind einfach Fakten. Also das kann man in jeder Statistik nachlesen. Die Statistiken wird ja auch von den Politikern immer wieder herangezogen. Bloß, wie man da rangeht und wie man das umsetzt, um es zu verbessern, da sind wir natürlich völlig anderer Meinung, dass das nicht mit Tabletten, sondern eher durch eine Lebensstiländerung, die wir immer auch hier in unserem Podcast nach vorne stellen, dass es dadurch gewährleistet werden kann halt.
Ja, vielleicht noch ergänzend, hinter dieser Eat Lancet-Kommission steckt ja nicht nur dieses Fachmagazin Lancet, was einer der führenden Medizin-Journals auf der Welt ist, sondern eben auch die Rockefeller Foundation, also Stiftungen. Und die haben eigentlich ein ganz gutes, eigentlich einen ganz guten Slogan abgegeben. Also sie haben auf der einen Seite gesagt, die Lebenserwartung ist ja dramatisch gestiegen, nämlich 1950 hatten wir eine Lebenserwartung von etwa im Durchschnitt, muss man immer sagen, das ist ja Statistik. Also auch da hat es schon 80, 90-Jährige gegeben, von 47. Und wir sind jetzt bei über 70 bei Männern und bei Frauen über 80. Das heißt, die Lebenserwartung ist insgesamt dramatisch gestiegen, die Sterblichkeit von Kindern ist dramatisch gesunken. Das ist nun mal der Fortschritt, den wir erzielt haben, aber der hat eben auch einen extrem hohen Preis. Und der Preis ist, dass wir die ökologischen Systeme dafür zerstören. Und der Mensch ist nun mal untrennbar auch mit der Umwelt verbunden, ne? Gesunder Mensch, gesunde Umwelt und umgekehrt. Und die Rockefeller Foundation hat postuliert, dass wir die Gesundheit künftiger Generationen aufs Spiel setzen, um Wirtschafts- und Entwicklungsgewinne in der Gegenwart zu erzielen. Und das ist sicherlich ein ganz cooler Satz, jetzt auch zum Schluss, ja, darüber mal nachzudenken. Na, wir haben in der Vergangenheit bis heute, und wahrscheinlich werden wir es morgen auch tun, die Gesundheit künftiger Generationen aufs Spiel gesetzt. Und das, um kurzfristige Gewinne zu erzielen. Und ich bin kein Ökonom. Ich habe auch keine Ahnung, wie man es besser machen kann. Und der Sozialismus hat auch nicht funktioniert. Aber da muss man mal drüber nachdenken, wie kann sozusagen eine soziale Marktwirtschaft dann eben nachhaltiger und ökologischer, umweltbewusster dann am Ende funktionieren? Da brauchen wir sicherlich neue Ansätze, keine Frage.
Ja, Jens, vielen Dank. Ich denke, das war auch ein ganz gutes Schlusswort, auch diese Zitate der Rockefeller-Gesellschaft. Und von daher ist es eigentlich uns ein Anliegen, das Thema einfach mal so in einem Podcast besprochen zu haben und euch einfach mal so einen Anstoß zu geben, einfach mal darüber nachzudenken. Und wir werden es in den Shownotes verlinken. Einmal die Planetary Health Diet, da gibt es auch eine Internetseite zu, wo man sich die ganzen Sachen, die wir heute auch mal so diskutiert haben, wo man sich das nochmal genau nachlesen kann, wo es auch die Ernährungsempfehlungen gibt für diese 2500 Kilokalorien im Durchschnitt pro Tag. Das kann man sich alles mal durchlesen und ich glaube, es ist ein gutes Thema, sich da mal einfach mit ein bisschen zu beschäftigen und sich seine eigene Meinung zu bilden und auch seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Jens, vielen Dank wieder für die Vorbereitung. Ich denke, es war wieder ein super interessantes Thema. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Und wie immer, bleibt uns gewogen und ganz besonders bleibt gesund. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis nächsten Montag.
Bis nächsten Montag. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.